Zum FIF-Podcast begrüße ich sehr herzlich heute Dieter Thome. Dieter Thome ist seit dem Jahr 2000 Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen. Seine Arbeiten haben international große Resonanz erfahren. So war er unter anderem Fellow am Getty Research Institute in Los Angeles, am Wissenschaftskolleg zu Berlin und am Institute for Advanced Study in Princeton. Darüber hinaus hatte er Gastprofessuren an der Brown University und an der Yale University inne. Seine letzten Buchveröffentlichungen sind »Warum Demokratien Helden brauchen«, »Plädoyer für einen zeitgemäßen Heroismus«, erschienen im Ullstein Verlag 2019, und »Pua Robustus – Eine Philosophie des Störenfrieds«, 2016 im Surkamp Verlag erschienen. Herr Thome, herzlich willkommen im FIF-Podcast.
Danke.
Die liberale Demokratie ist als politische Form gegenwärtig herausgefordert wie noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Von außen durch ein Erstarken nationalistischer und populistischer Kräfte in mehreren auch europäischen Staaten sowie durch das Agieren autoritärer bzw. diktatorischer Regimes auf der Weltbühne. Im Inneren durch eine grassierende Politikverdrossenheit, kann man vielleicht sogar sagen Demokratiemüdigkeit. Manchenteils macht bereits die Rede von der Postdemokratie die Runde. Wohl nicht zufällig gibt es andererseits ein Nachdenken über die Zukunft der Demokratie, so bei Herfried Münkler etwa, und gleichsam als eine Art Selbstvergewisserung den Entwurf einer Philosophie der Demokratie, vorgelegt von Volker Gerhard. In Zeiten der Verunsicherung und Krise, so Altbundespräsident Joachim Gauck, schlägt die große Stunde der Verführer und der Nationalisten. Schlägt auch die Stunde der Helden?
Die Frage hat natürlich etwas Tückisches, die Sie da stellen, weil Sie die Helden irgendwie in eine Reihe mit den Verführern stellen und daraus dann auch den Verdacht ableiten oder jedenfalls in den Raum stellen, dass die Helden auf der Gegenseite der Demokratie stehen, also in einer Reihe mit den Verführern, den Autokraten, den Terroristen oder sonst irgendwelchen unsympathischen und gefährlichen Gesellen. Die Frage stellt sich tatsächlich ganz ernsthaft, ob die Helden auf dieser dunklen Seite der Geschichte anzusiedeln sind oder ob sie auf allen Seiten der Geschichte zu finden sind, also auf der Lichtseite und auf der Schattenseite. Und wir haben uns, Sie haben gerade Herfried Münkler erwähnt, ein bisschen daran gewöhnt, dass diese Nachkriegsgesellschaft eine sogenannte postheroische Gesellschaft geworden ist. Insofern liegt der Eindruck nahe, dass wir die Helden irgendwie ins Altersheim geschickt haben oder auf den Friedhof entsorgt haben, wo man dann die Grabsteine lesen kann, er starb einen Heldentod oder so. Ich habe schon bei Herfried Münkler den Eindruck gewonnen, dass diese Diagnose von der postheroischen Gesellschaft bei ihm zwiespältig gedacht ist und dass man manchmal auch den Eindruck hat, dass er sozusagen aus so einer Art Trotzhaltung heraus von der postheroischen Gesellschaft redet, um allen weiszumachen, dass es letzten Endes doch nicht ohne Helden geht. Gleichzeitig ist es so, dass Sie haben das Wort Verführer gebraucht, dass man merkt, dass Menschen anfällig sind vielleicht auch für diese Verführung, für die Bewunderung von großen Männern und großen Frauen. Und jetzt ist die große Frage, wie steht die Demokratie zu Helden und wie geht sie auch mit dem Bedürfnis um, das vielleicht viele Menschen haben? Denken Sie nur an Kinder, bei denen ist es ganz offensichtlich, jemanden zu bewundern, der dann eben auch so eine Art Heldenstatus bekommt. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich würde davor warnen, die Helden sozusagen den Feinden der Demokratie zu überlassen und würde denken, dass wir gut daran tun, die Helden auch für die Demokratie zu reklamieren. Helden gibt es eben in verschiedenen Ausfertigungen, in guten und schlechten Varianten. Und der Glaube, dass es die Helden nur in den schlechten Varianten gibt, ist ein Irrglaube. Wir müssen anerkennen, dass es in der Demokratie die von Ihnen angesprochenen außen- und innenpolitischen Herausforderungen gibt, also auch Situationen, in denen man sich nach oben strecken muss, in denen man auch mal gefordert ist, in denen man vielleicht über sich hinauswachsen muss. Und man könnte eigentlich sagen, in dem Moment, wo man über sich hinauswächst, hat man schon den Fuß in der Tür zum Heldentum.
Ich würde gerne etwas näher auf Ihr Plädoyer für ein demokratisches Heldentum eingehen. Es wird vielleicht manchen Leser irritieren, wo wir uns doch gemeinhin in postheroischen Zeiten wählen, Sie haben es gerade ja auch nochmal angesprochen, und auch stolz darauf sind. Ihr Plädoyer für einen zeitgemäßen Heroismus scheint demgegenüber etwas aus der Zeit gefallen, nachgerade unzeitgemäß zu sein. Die Frage drängt sich auf für den Advocatus Diaboli, Sie erlauben das mir, wie passt die Vokabel Held, die Sie selbst als Kontrastwort markieren, zu den demokratischen Prinzipien der Freiheit und Gleichheit? Anders gefragt, ist es um die Demokratie bereits geschehen, wo wir nach Helden Ausschau halten?
Also unzeitgemäß ist die Rede vom Helden sicher nicht, denn sie ist ja in aller Munde. Aus der Not heraus, muss man sagen. Also nachdem ich mich mit diesem Buch zu Wort gemeldet habe, kam Corona und dann kam der Ukraine-Krieg. Und in beiden Fällen gab es einen inflationären Gebrauch des Wortes Held, mit Recht oder ohne Recht. Darüber müssen wir jetzt gar nicht streiten. Insofern läuft dieses Wort aber jedenfalls durch die Diskussion hindurch und ist nicht einfach verstaubt, sonst würde man es nicht so leicht mobilisieren können. Und die große Frage ist tatsächlich, da muss man dann ganz genau hinschauen, wie es nun mit der Verträglichkeit des Heldentums mit Bezug auf die Demokratie steht. Ich kann gut verstehen, dass es so eine Art von Vorsicht, so eine Art von Berührungsangst gibt mit dem Heldentum, gerade in Deutschland. Weil in Deutschland das Heldentum sehr stark mit der Diktatur verbunden ist und mit dem Krieger, also mit dem Kriegshelden. Man sollte vielleicht da aber auch seine Provinzialität ein bisschen versuchen zu überwinden, also die Fixierung auf das Deutsche und zur Kenntnis nehmen, dass es zum Beispiel in Frankreich und in Amerika relativ unproblematisch ist, sich auf Helden zu berufen, nämlich auf die Helden der Demokratie, die in diesen Ländern eine wichtige Rolle in der Geschichte gespielt haben. Bloß weil wir in Deutschland mit der Demokratie so ein bisschen Mühe hatten, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken, müssen wir jetzt nicht bei den Helden immer nur gleich an die Kriegshelden denken. Also es gibt in Demokratien auch Heldenverehrung, in Amerika und Frankreich zum Beispiel. Aber das ist natürlich noch nicht eine ausreichende Antwort auf die Frage, wie es dann genau funktioniert, wie es genau zusammenpasst mit der Freiheit und der Gleichheit, der Demokratie und dem Heldentum. Ich denke, dass dieser Eindruck, dass die Helden nicht zur Demokratie passen, vorwiegend dadurch entsteht, dass man sich eigentlich zu wenig Gedanken macht darüber, was Freiheit wirklich heißt und was Gleichheit wirklich heißt. Also zur Freiheit gehört zum Beispiel auch sowas wie eine Befreiung, eine Entfesselung vielleicht auch von Fähigkeiten, die jeder von uns in sich spürt. Wenn wir das ernst nehmen, dass zur Freiheit so etwas wie eine Art Entfesselung von Kräften eines Menschen gehört, dann geht es eben auch tatsächlich um dieses über sich hinauswachsen. Und wenn Menschen über sich hinauswachsen, ist es fast unvermeidlich, dass dann auch andere staunen, was die zu Wege bringen. Also in einer ganz direkten Weise lässt sich also erstmal festhalten, dass wenn wir Freiheit als so eine Art Entfesselung von Fähigkeiten verstehen, und das wird übrigens ja vielfach so verstanden, also das heißt dann vielleicht ein bisschen anders, das heißt dann, man vermittelt Kompetenzen und so weiter, aber es geht dabei ja immer darum, dass man für eine radikale Bildung und Entfaltung von Individuen sich einsetzt in der Demokratie. Und in diesem Sinne ist die Freiheit durchaus heldenkompatibel. Und das Gleiche gilt übrigens dann auch wenn man genauer auf den Begriff der Gleichheit schaut. Denn die Gleichheit in der Demokratie bedeutet ja nicht Gleichmacherei, dass man sozusagen sich immer wegduckt und irgendwie unauffällig überall sozusagen darauf achtet, dass keiner die Nase zu sehr in den Wind hebt. Das ist natürlich nicht gemeint. Und insofern haben wir auch mit ganz vielen Formen von Ungleichheit in der Demokratie überhaupt kein Problem. Zum Beispiel habe ich kein Problem damit, dass Daniel Barenboim oder wen Sie auch immer nehmen wollen, viel besser Klavier spielt als ich. Das ist eine krasse Ungleichheit. Und in dem Bereich, beim Sport, bei der Musik, bei der Kultur, brauchen wir diese Ungleichheit. Wünschen wir uns die, dass wir bewundern können. Natürlich gebe ich zu, dass es etwas kritischer ist, wenn die Bewunderung im politischen Raum stattfindet, weil sozusagen im Sport und in der Kultur das Ganze irgendwie vielleicht irgendwie unschuldiger wirken mag. Aber wenn man jetzt über politische Veränderung und politische Entwicklung nachdenkt, dann wird man auch oft auf solche Figuren stoßen, die man vielleicht Frühaufsteher der Geschichte nennen kann, die also irgendwas anstoßen, wovon dann auch andere profitieren. Und da bin ich dann wieder eben beim Heroismus angekommen.
Zu den prima facie überraschenden, gleichfalls unzeitgemäß erscheinenden Passagen Ihres Buches über den demokratischen Heroismus zählt das Kapitel über Pluralismus und Polytheismus, in dem Sie auf die antike Tragödie und Mythologie rekurrieren. Zugespitzt gefragt, was haben wir Menschen des 21. Jahrhunderts mit einer Gestalt wie Odysseus zu schaffen?
Ja, es gibt ja viele verschiedene. Was ist denn der Plural von Odysseus? Ja.
Odysseus sozusagen.
Denn diese Figur hat schon in der Antike ganz verschiedene Deutungen erfahren und ist dann von vielen in der Geschichte aufgegriffen worden. Und es wurden jeweils bestimmte Züge an diesem Odysseus besonders herausgehoben. Und das gilt gerade fürs 20. Jahrhundert. Viele sagen, Odysseus sei der modernste Held der Antike, weil er so erfindungsreich ist. Er hat ja den Beinamen vieläugig oder nach vielen Richtungen sich wendend, Polytropos. Und das heißt, diese Vielfältigkeit und diese Geschmeidigkeit, diese Eigenart von ihm, die passt natürlich eigentlich sehr gut zum modernen Individuum. Und das heißt, es gibt da eine Figur, die ganz verschieden deutbar ist und an der wir dann auch verschiedene Sachen, verschiedene Eigenschaften besonders herausstellen können. Das ist gerade im 20. Jahrhundert immer wieder passiert. Also zum Beispiel gibt es eine Deutung des Odysseus, wo sehr stark betont wird, dass er ein Abenteurer gewesen ist. Und zwar ein ziemlich wilder Kerl, der zwar behauptet, nach Hause zu wollen, aber dafür ewig braucht, weil er überall hängen bleibt und es sich gut gehen lässt und denkt, ach, das nehme ich noch mit. Andere betonen die Art, wie er die Natur sich unterwirft. Das ist ganz besonders berühmt, weil das in der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno eine große Rolle spielt, wo eben Odysseus als so ein moderner Naturbeherrscher angeführt wird, der auch seine eigenen Triebe unterdrückt, um eben bestimmte Ziele zu erreichen. Das ist ein ganz anderer Akzent als der Akzent auf dem Abenteurer, denn beim Abenteurer geht es ja durchaus darum, dass man dahin geht, wo es richtig spannend wird und was erlebt. Und dann gibt es noch Lesarten des Odysseus, zum Beispiel von Primo Levi, dem großen italienischen Schriftsteller, der im Konzentrationslager war und sich dann wahrscheinlich, das weiß man nicht ganz genau, viele Jahrzehnte später umgebracht hat, der in seinen eindrucksvollen Büchern über seine Freilassung aus dem KZ sich an Odysseus als Modell orientiert hat, weil Odysseus auch das Ziel hat, was er dann hat, nämlich nach Hause zu kommen. Da wird also dann das Nachhausekommen betont. Und ich glaube, dass das eigentlich zeigt, dass wir zwei Dinge immer tun. Einerseits, wir schätzen es, Vorbilder zu haben, ebenso eine Figur zu haben, an der man sich orientieren kann. Zweitens, wir sind nicht sozusagen Sklaven dieses Vorbilds. Und das ist für mich auch bei der Heldenthematik wichtig. Sondern diese Vorbilder werden von uns auch imaginiert, gestaltet, es werden bestimmte Aspekte betont, herausgestellt. Und in dem Sinne wird der Odysseus ein Vorbild, das aber auch gleichzeitig dem, der ihn bewundert, die Chance gibt, sozusagen ihn in einer besonderen Weise zu porträtieren. Das heißt, da liegt auch eine Art von, vielleicht könnte man sogar fast sagen, Ermächtigung des Bewunderers drin. Es ist nicht einfach nur ein hierarchisches Verhältnis, wo das Vorbild als Befehlsgeber auftritt. Und so wünsche ich mir eigentlich dann auch Helden. Helden gibt es tatsächlich in verschiedenen Varianten. Manche treten sehr einschüchternd auf, manche aber auch einladend.
Zur Frage einer möglichen Einstimmigkeit von Pluralismus und Heldentum möchte ich gerne nachfragen, wie passen sie zusammen, beziehungsweise inwiefern verträgt sich Pluralismus mit Heldentum? Bei Hannah Arendt, der großen politischen Denkerin und Fürsprecherin für Pluralität im Politischen, finden sich ja durchaus auch Anklänge an dieses Jungteam, wobei sie mitunter freilich auch einer falschen, manche sagen Heidegger-infizierten Bewunderung für die griechische Antike geziehen wurde.
Also, das ist natürlich klar, dass wir da vermintes Gelände betreten, wenn wir über Helden sprechen, weil die eben umkämpfte Begriffe sind. Und auch die Helden selbst sind umkämpft. Wer ist es denn nun? Es gibt diese berühmten Wendungen, des einen Held ist des anderen Unhold. Im Englischen ist es Hero und Villain. Oder es gibt diese Rede, dass es ein kurzer Weg sei von Hero to Zero, also von der Heldenfigur zur Null, zum bedeutungslosen Wicht. Das heißt, man trifft häufig auf diesen Streit natürlich. Wer sind denn jetzt die wahren Helden? Und ein Ergebnis, das manche aus diesem Streit ziehen, ist dann, dass wir es deshalb lassen sollten. Also wenn man sich nicht einigen kann, wer nun wirklich die Helden sind, oder wenn die Liste so kurz ist und umstritten ist, dann ist es vielleicht gar nicht sinnvoll, sich darauf zu berufen. Ich glaube das eigentlich nicht, weil was dabei ja letzten Endes verhandelt wird, ist auf die Person bezogen ein bestimmtes Ideal, das man hochhalten will, das dann eben von dieser Person verkörpert wird. Insofern glaube ich, wir müssen mit einer Pluralität von Helden leben. Das ist übrigens aber gar nicht neu. Diesen Streit gab es natürlich auch schon immer. Man hat sich auch im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert dann meinetwegen darum gestritten, was jetzt von Lohengrin zu halten ist. Also das war natürlich dann 19. Jahrhundert, nicht 18. Der da kommt und irgendwie diese Gesellschaft sozusagen kapert mit seiner Weisungsbefugnis, die er sich da anmaßt, aber gleichzeitig auch merkwürdig fremd bleibt und auch allen möglichen eher suspekten Dinge macht. Also das heißt, der Streit um das Heldentum ist dann einfach auch der Ausdruck von gesellschaftlichen Kontroversen, der sich durch die Zuspitzung auf Figuren vielleicht sogar dann eben auch besser verhandeln lässt, als wenn man einfach nur abstrakt über irgendwelche Werte sprechen würde.
Ja. Helden zu verehren, schreiben Sie, ist in der Demokratie möglich, ja sogar nötig. Was aber zeichnet die nach Ihrem Urteil notwendigen Helden aus, wenn sie doch auch, wie jeder Mensch, notwendigerweise aus krummem Holz geschnitzt sind, wie sie an anderer Stelle in einer Anspielung auf ein bekanntes Diktum Kants sagen?
Also genau genommen ist es so, dass ich glaube, dass ich die Menschen besser überzeugen könnte mit meinem Plädoyer für den Helden, wenn ich es eigentlich anlege als ein Plädoyer für Gelegenheitshelden oder für heldenhafte Momente in einem Leben. Was mir in der Tat also in der Realität unserer Welt schwer nachvollziehbar erscheint, ist die Vorstellung von so einer Art geborenem Helden. Also der praktisch morgens aufsteht und schon mit Spannkraft nur darauf wartet, sich jetzt zu bewähren. Und dann geht's los den ganzen Tag und dann sinkt er abends ins Bett, wenn der überhaupt Schlaf braucht. Und am nächsten Morgen geht's gerade so weiter und das Ganze hat irgendwie angefangen, sozusagen mit der Geburt oder so. Also diese Vorstellung vom Dauerhelden, die scheint mir nicht passend zu sein. Das heißt, was ich eigentlich für ein der Erfahrung leicht zugängliches Phänomen halte, ist, dass Menschen in bestimmten Situationen vor der Frage stehen, gehe ich jetzt den Schritt oder lasse ich es? Also diese Situationen, die sind ganz leicht zugänglich für jeden von uns. Da muss man nur an eine Situation abends in der Straßenbahn oder im Stadtpark oder was auch immer denken, wo man merkt, dass jemand in irgendeiner Weise unter Druck gerät, in die Enge getrieben wird, Gefahr ausgesetzt wird. Und man ist selbst nicht davor gefeit, dann da Zeuge zu werden. Man ist natürlich auch nicht davor gefeit, betroffen zu sein, aber darum geht es jetzt nicht, sondern es geht um die Frage, wie verhält man sich, wenn man in der Weise Zeuge wird einer Situation, in der Menschen in Gefahr gebracht werden. Und dann steht man genau vor der Frage, mische ich mich jetzt ein oder nicht? Und niemandem ist wahrscheinlich vorzuwerfen, wenn er sich nicht einmischt. Man kann das jetzt nicht einfach sozusagen vorschreiben oder erwarten. Aber manche werden es machen. Und wenn sie es machen, wissen sie nicht, wie es ihnen ergeht dabei. Sie bringen sich in Gefahr, um jemanden anderen, den sie gar nicht kennen, vielleicht beizustehen. Und das ist dann diese Gelegenheit. Das ist dann diese Gelegenheit, in der man nicht jetzt zum Dauerhelden wird, aber zum Gelegenheitshelden. Und dann auch wieder, wenn man das durchgestanden hat, vielleicht irgendwie auch ein Mensch mit Schwächen und Stärken ist, also ein krummes Holz. Das schließt sich meines Erachtens gar nicht aus.
Ja. In Ihrem Buch geben Sie einige Beispiele auch für Personen, die Sie für Helden halten. Eine unter ihnen ist etwa Edward Snowden, der als NSA-Mitarbeiter vor einigen Jahren Daten des US-amerikanischen Geheimdienstes Journalisten verfügbar machte. Die Vereinigten Staaten sehen in ihm deshalb eines des Hochverrats zu bezichtigenden Kriminellen. Was bewegt Sie, in ihm einen Helden zu sehen?
Ja, also es ist ja ziemlich klar, dass er durch das, was er getan hat, sich selbst in eine richtig miese Lage gebracht hat, die jetzt noch mieser ist als sie eh schon
war. Ja, der arme Mann lebt in Moskau und weiß nicht, was mit ihm geschieht. Ne?
Genau, der arme Mann sitzt in Moskau und kann nirgendwo hin.
Ja, ja.
Und man weiß ja auch jetzt aus jüngster Zeit, also ich jedenfalls nicht, wie es ihm überhaupt ergeht. Er hat Taten vollzogen, durchaus auch im Wissen, dass das sein weiteres Leben, sein privates Leben dramatisch beeinträchtigen wird. Er hat einen hohen Preis bezahlt. Und das hat er sehenden Auges getan. Und das ist was mir erstmal Respekt abverlangt. Aber natürlich hängt es dann entscheidend damit zusammen, ja, wie denn das zu beurteilen ist, was er da getan hat. Also eben dieser von Ihnen geschilderte Geheimnisverrat sozusagen. Er war ja an der Schlüsselstelle, wo er an Informationen rankam, die eben die Überwachung, das heimliche Abhören von ausländischen Politikern, inklusive deutschen Politikern und so weiter, belegt haben. Und wenn wir jetzt uns anschauen, wie er das begründet hat, dann stellen wir fest, dass der jetzt nicht einfach zum Beispiel gedacht hat, oh, die kann ich jetzt gewinnbringend verkaufen, das ist jetzt mein neues Geschäftsmodell, Datenverkauf, sondern seine Begründung war eine ideelle. Und was man vielleicht gar nicht so weiß oder was viele vielleicht auch vergessen haben, ist, dass seine Begründung so gelaufen ist, dass er auf eine Diskrepanz hingewiesen hat zwischen den in der Verfassung der USA verbrieften Rechten von Individuen und der politischen Realität der Geheimdienste und deren Eingriff in individuelle Schutzrechte, also Privatsphäre zum Beispiel. Das heißt, er hat nichts anderes gemacht, als zu sagen, die politische Realität der USA weicht von den politischen Grundlagen und Überzeugungen ab, mit denen die USA angetreten sind. Und diese Diskrepanz, die wollte er nicht auf sich sitzen lassen sozusagen und hat daraus abgeleitet das Recht, die Daten zu publizieren oder weiterzugeben zum Publizieren. Damit hat er auf der Oberflächenebene gesehen Recht gebrochen. Und gleichzeitig hat er an ein höheres Recht appelliert, nämlich die Verfassungsgrundsätze aus der alten Zeit. Nur kann er diesen Rechtskonflikt jetzt nicht durchstehen. Es war ja dann lange die Frage, ob er dann nach Amerika geht und dann vor dem Supreme Court zum Beispiel klagt und so. Aber es war auch ganz klar das Signal, dass in dem Moment, wo er den Fuß auf amerikanischen Boden setzt, dass er dann für viele Jahrzehnte hinter Gittern landet. Also das heißt, er hat einen hohen Preis bezahlt für etwas, was mit einem eigentlich ambitionierten politischen Programm verbunden ist. Und das nötigt mir Respekt da.
Ja. Erlauben Sie eine kurze Nachfrage, gerade zu Snowden. In Ihrer großen Studie über den Puer Robustus, den Störenfried, zählen Sie Snowden zu den globalen Störenfrieden. Was verbindet eventuell die Figur des Störenfrieds und des demokratischen Helden? Wie würden Sie andererseits beide Figuren auch voneinander abgrenzen?
Also Snowden ist eine bestimmte Art von demokratischer Held und ein Störenfried, weil eben dieses Heldentum bei ihm tatsächlich auch mit einem enorm riskanten Bruch mit Konventionen und sogar Gesetzen verbunden ist. In dem Sinne gibt es manche Helden, die Störenfriede sind, und zwar demokratische Helden. Dann gibt es, jetzt wird es sozusagen ein bisschen klassifiziert, auch natürlich demokratische Helden, die keine Störenfriede sind. Also zum Beispiel die Person, die jemanden schützt, der einem Angriff ausgesetzt wird, oder die Bürgermeisterin, die gegen Rechtsradikalismus in ihrem Dorf einsteht und dann irgendwie Katzenkot mit der Post geliefert kriegt, die ist eine demokratische Heldin, wenn sie sagt, ich lasse mich hier nicht kleinkriegen, ich trete nicht zurück, ich stehe meine Frau. Aber sie ist natürlich keine Störenfriedin, weil ihre Agenda die Aufrechterhaltung der demokratischen Ordnung ist, und zwar ganz im Rahmen des Gesetzes. Es gibt also dann diese Schnittmenge zwischen den Helden und den Störenfrieden, wenn wir jetzt auf die Demokratie schauen, dort, wo zur Demokratie auch sowas gehört wie das über die Stränge schlagen. Am einfachsten ist es zu illustrieren an den Figuren, die den zivilen Ungehorsam gepflegt haben. Und die sind wiederum verbunden mit dem Kampf gegen die Sklaverei, also in den USA. Und das war ja genau eigentlich dasselbe Argument wie bei Snowden dann viel später. Also wir haben hier eine demokratische Ordnung. Wie können wir es überhaupt für erträglich halten, dass da Menschen diese Rechte, die ihnen eigentlich zugeschrieben worden sind, dass Menschen diese Rechte verweigert werden. Das machen wir nicht mit. Und da jetzt zahlen wir keine Steuern mehr zum Beispiel. Das war die Maßnahme, die dann da stattfand. Also hier haben wir dann diese demokratischen Helden, die auch demokratische Störenfriede sind und die mit massiven Mitteln zum Teil auch in der Demokratie auftreten. Wir könnten jetzt auch eine lange Diskussion über die letzte Generation anfangen zum Beispiel, wo sich diese Frage dann auch stellt. Wie steht es um die Ziele dieser letzten Generation und welche Mittel setzen sie ein? Ist das was die letzten Endes ein Einsatz für eine Verbesserung der Demokratie ist, oder wird da die Freizügigkeit in der Demokratie heute beeinträchtigt, also von anderen Menschen? Natürlich gibt es dann auch noch Störenfriede, die nicht demokratisch sind. Und der Vollständigkeit halber sollte man das noch erwähnen. Also die dann eben destruktiv wirken in der Demokratie. Die meinetwegen Querulanten, die einfach irgendwie stören, um irgendwas zu durchkreuzen, um irgendwas zu torpedieren.
Ja, auch so Leute wie Trump.
Trump wäre für mich so ein Fall, ja.
Eine letzte Frage, die uns an den Anfang unseres Gesprächs zurücklenkt. sie aber gleichzeitig einlädt, gewissermaßen zum Blick in die Glaskugel. Wie steht es um die Zukunft der liberalen Demokratie? Hat sie eine Zukunft?
Sie kennen vielleicht diesen berühmten Satz von Mark Twain. Angeblich ist er von Mark Twain. Prophezeiungen sind schwierig, vor allen Dingen dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Insofern ist das Geschäft der Philosophen eigentlich nicht die Prognose. Zumal sie ja auch, wenn man Hegel folgen mag, dann aufsteigen, wenn die Nacht kommt sozusagen und zurückblicken. Ja, aber insofern drücke ich mich, glaube ich, um die Antwort, wie es um die Zukunft der liberalen Demokratie steht. Das ist tatsächlich ein offenes Rennen. Ich denke, dass es von ganz bestimmten Faktoren abhängt, wie es in Zukunft weitergeht. Also ich denke, dass eine Schlüsselfrage, die sich bei dieser Politikverdrossenheit und Demokratiemüdigkeit stellt, die Sie am Anfang angesprochen haben, zu tun hat mit dem Verhältnis zwischen Wirtschaft und Gesellschaft. Also vieles, was irgendwie für die Demokratie einfach auch so eine Art Klotz am Bein ist, hat damit zu tun, dass viele Menschen das Gefühl haben, das, was da stattfindet, was sie da entscheiden können, diese Politiker, das bewegt sich irgendwie in einem ziemlich engen Rahmen. Also die eigentlichen Entscheidungen werden woanders gemacht. Dann gibt es irgendwelche Mächte, die man dann ausmacht, die eigentlich die Fäden ziehen. Und wenn man dann sich fragt, welche Mächte sind es eigentlich, dann stößt man natürlich häufig auf irgendwelche wirtschaftlichen Konglomerate, die einen enormen Einfluss auf die Weltwirtschaft haben. Und gegenüber diesen Mächten nimmt sich die Demokratie dann ziemlich mickrig aus und klein, weil sie eben an, meinetwegen, an 80 Millionen oder 8 Millionen, je nach Einwohnerzahl, gebunden ist. Und das heißt also, die Glaubwürdigkeit der Demokratie steht und fällt auch damit, dass sie den Beweis antreten kann, die gesellschaftliche Ordnung wirklich zu gestalten. Das ist vielleicht im Moment gar nicht das große Thema, weil wir ganz andere Sorgen haben, jetzt gerade autokratische Herausforderungen, China, Russland und so weiter. Man muss einfach da auch ein bisschen den langen Atem der Geschichte manchmal anhalten, denn wenn Sie an die gerade jüngst geschehene große Wirtschaftskrise, Finanzkrise denken, ich meine, die war 15 Jahre her, das ist jetzt nicht sehr lang, da war ein Riesenthema, was mit der Demokratie sehr eng verbunden war. Wie ist es jetzt mit den Steuerungsmöglichkeiten der Demokratie? Wie weit lässt sich die Demokratie sozusagen einfach unter Druck setzen, wenn irgendeine systemrelevante Bank gerettet werden muss und so? Und ich denke, dass diese Prozesse, die unter die Finanzkrise war nur eines von mehreren Beispielen, auch nicht vergessen werden dürfen, wenn wir über diese Erosion des Vertrauens in demokratische Institutionen sprechen. Also da gibt es eben ganz verschiedene Faktoren, die damit zu tun haben. Es gibt natürlich noch die anderen Faktoren, also die Glaubwürdigkeit der Demokratie, dass sie zur Partizipation einlädt und auch diese Partizipation ernst nimmt, die gehört auch dazu. Aber also kurz gesagt, der Trump-Wahlsieg ist ohne die Finanzkrise undenkbar. In der Nachfolge gab es dann eine Erosion der Mittelklasse, es gab Abgehängte, aber auch Profiteure. Und übrigens haben die Profiteure und die Abgehängten zum Teil Trump gewählt, nicht nur die Abgehängten. Und das heißt also, diese ganze Frage der Stärke der Demokratie hängt mit ihrer Krisenkompetenz zusammen. Und diese Krisenkompetenz, die hat in der Vergangenheit häufig im wirtschaftlichen Bereich gelegen und in der Zukunft wird natürlich die große Krisenkompetenz gefragt sein beim Umgang mit dem Klima, mit der Klimakatastrophe und allen Folgen, die ja weit über irgendwelche naturwissenschaftlichen Dinge hinausgehen. Ich bin natürlich Berufsoptimist, was die Demokratie betrifft. Ich kann das gar nicht anders als so denken. Und ich denke auch tatsächlich, dass man nicht irgendwie in diese Falle gehen sollte, dass man denkt, ja gut, diese Diktaturen, die können dann irgendwie viel schneller wirklich was entscheiden. In der Demokratie dauert alles immer so lange. Das sehe ich jetzt nicht. Ich sehe übrigens auch bei Covid ein hohes Maß von Handlungsfähigkeit in Demokratie. Ich denke, dass diese Handlungsfähigkeit sich auch bezogen auf den Umgang mit dem Klimawandel zeigen kann. Aber sicher bin ich mir nicht.
Herr Thome, mir bleibt für das Gespräch zu danken. Vielen Dank.
Gerne.